Jetzt freue ich mich erstmal, euch zum ersten Panel dann auch begrüßen zu können. Deutschland im Rüstungsfieber. Passiert ja derzeit unglaublich viel. Wir haben zwei Referenten hier zum Thema sitzen. Der erste ist Tobias Pflüger. Wir werden die beiden Beiträge hintereinander machen und dann ins Plenum gehen mit Fragen. Tobias Pflüger ist Vorstand der Informationsstelle Militarisierung, die hier ja den Kongress ausrichtet, und verteidigungspolitischer Sprecher der Partei Die Linke und sitzt eben im Verteidigungsausschuss. Das heißt, er sitzt da sozusagen in the belly of the beast, im Herz der Bestie, wo dieses ganze Zeug gerade auch ausgekocht wird. Insofern denke und hoffe ich, dass du sozusagen uns auch für die Bewegung da aus diesem Hexenkessel oder wie man ihn bezeichnen will, ein bisschen was erzählen kannst, was da gerade in der Mache ist. Ich gebe mal das Wort zu dir rüber, Tobias. Hallo.
Ja, hallo miteinander. Milliarden für die Rüstung. Wir haben im Moment eine politische Situation, dass in Deutschland eine Aufrüstung stattfindet, die unglaublich teuer ist, über die aber kaum jemand redet. Wir hatten im Bundestag in der vorletzten Sitzungswoche die Verabschiedung des Haushaltes. Ein Haushalt von ungefähr 380 Milliarden Euro. Und es gibt einen einzigen Haushaltstitel, der eine enorme Steigerung beinhaltet. Das ist der Militärhaushalt. Der sogenannte Einzelblatt 14. Und in diesem Einzelblatt 14, der wird jetzt, da komme ich dann nachher nochmal drauf, auf 42,3 Milliarden Euro steigen. Und er ist, wenn man die Renten aus dem Arbeit und Sozialhaushalt rausrechnet, was ungefähr 100 Milliarden sind, dann ist es inzwischen der größte Haushalt. Also selbstverständlich ist quasi Arbeit und Soziales mehr, aber wenn man quasi die Renten rausrechnet, ist es inzwischen der größte Haushalt. Diese Aufrüstung, die da stattfindet, findet auf neun strategischen Grundlagen statt. Dazu gibt es eine neue Konzeption der Bundeswehr. Diese Konzeption der Bundeswehr ist ziemlich eindeutig, weil sie nämlich den Fokus Richtung Aufrüstung gegen Osten formuliert. Und Ziel und Zweck soll sein, kampffähige Großverbände innerhalb und auch am Rande des Bündnisgebietes einsatzfähig zu bekommen. Vielleicht zur Einordnung dieser Konzeption der Bundeswehr. Die meisten von euch werden das Weißbuch der Bundeswehr für die Bundeswehr kennen. Und die meisten werden die verteidigungspolitischen Richtlinien kennen. Und der strategische Aufbau ist jetzt so, dass man quasi mit dieser Konzeption der Bundeswehr eine neue strategische Grundlage baut. Und was wir jetzt relativ frisch bekommen haben, ist ein Fähigkeitsprofil für die Bundeswehr. Und damit wird quasi das konkret runtergebrochen, was diese Konzeption der Bundeswehr im strategischen Bereich formuliert, was das konkret dann quasi für die Struktur und die Bewaffnung der Bundeswehr bedeuten soll. Dieses Fähigkeitsprofil ist ein sehr lesenswertes Dokument. Es ist allerdings zu zwei Dritteln nicht öffentlich verfügbar, weil quasi nur der erste Teil des Fähigkeitsprofils, ich habe ihn hier, für den Dienstgebrauch nutzbar ist, also für uns als Mitglieder des Verteidigungsausschusses. Und die Teile 2 und 3, in denen ganz konkret quasi die Summen dann benannt werden, die zum Beispiel für einzelne Beschaffungsprojekte ausgegeben werden sollen, der ist unter Geheim eingestuft. Im Übrigen wäre das eine Story für sich mal, über quasi diese Geheimschutzstelle und wie Abgeordnete quasi dort behandelt werden, wäre echt eine Story für sich. Ich werde nämlich als Abgeordneter dabei überwacht, wie ich Papiere da einsehe und darf mir keine Notizen machen. Das ist die Formulierung, die die Bundeswehr auf ihrer Homepage hat. Neues Fähigkeitsprofil komplettiert das Konzept zur Modernisierung der Bundeswehr. Sie hat wunderschöne Grafiken dort. zentral dabei ist, es bezieht sich auf alles, quasi, was die Bundeswehr ausmacht, vom Personal quasi bis zur neuen Strukturierung. Und es soll in 3 Schritten das Ganze erfolgen. Zentraler Punkt dabei ist, dass bis zum Jahr 2031 eine ganze Reihe quasi von neuen Strukturen vorhanden sein sollen. Zentral dabei ist ein neues Bataillon im Rahmen des sogenannten VGTF. Das ist das Very High Readiness Command, VGTF. Das ist eine besonders schnelle Eingreiftruppe, die quasi der NATO von Seiten der Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden soll. Zentral, und das ist quasi das Neue an dieser Strategie, ist, Ursula von der Leyen will für die Bundeswehr alles auf einmal. Es wird jetzt immer wieder gesagt, das wäre ein Schritt zurück quasi zur Landes- und Bündnisverteidigung. Das ist die offizielle Formulierung. In den Papieren heißt es ein bisschen anders, da heißt, man will Landes- und Bündnisverteidigung im Rahmen der NATO und gemäß den Vorgaben der Europäischen Union. Das ist relativ wichtig, weil wir kennen alle das Grundgesetz, was dort drin steht. Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, außer zur Verteidigung dürfen sie nur eingesetzt werden, sofern das Grundgesetz es ausdrücklich zulässt. Das ist eindeutig eine Formulierung auf Verteidigungsarmee. Und die neue Definition von Landesverteidigung ist eine, die eine ganze Reihe weiterer Punkte quasi mit einschließt, zum Beispiel sogenannte Cybersicherheit, Cyberverteidigung, nationales Risiko- und Krisenmanagement, Heimatschutz und quasi die Funktion als Host Nation Support, da komme ich nachher noch mal drauf, und es soll quasi sowas gebildet werden wie eine Basis Inland. Auch der Bereich der Bündnisverteidigung wird neu definiert, nämlich dass Bündnisverteidigung inzwischen das ist, was alles im Rahmen der NATO und der Europäischen Union, wir wissen, das sind die 2 militärischen Bündnisse, den Deutschland angehört, und ja, die Europäische Union ist ein militärisches Bündnis auch, und quasi was im Rahmen dieser beiden Bündnisse stattfindet. Ich will es mal an einem Beispiel deutlich machen, was das bedeutet. Wir stimmen ja im Bundestag darüber ab, über die verschiedenen Vorlagen der Bundesregierung zu Auslandseinsätzen. Und sehr häufig wird davon ausgegangen, dass der Bundestag über alle Auslandseinsätze, die es gibt, abstimmt. Das ist ein Mythos, weil es eine ganze Reihe von Einsätzen gibt im Rahmen quasi der sogenannten Bündnisverteidigung. Zum Beispiel der Einsatz in Litauen, über den wurde im Bundestag nie abgestimmt, sondern er ist quasi eine Bündnisunterstützung von Litauen, Polen und so weiter. Und deshalb sind dort jetzt 1000 Soldaten der Bundeswehr stationiert, die in einem rollierenden System nach 9 Monaten ausgewechselt werden. Hintergrund ist, dass es die sogenannte NATO-Russland-Akte gibt, in der drinsteht, dass es keine permanente Stationierung von Kampftruppen im Bereich des ehemaligen Warschauer Paktes geben soll. Und deshalb hat man quasi gesagt, man rolliert die alle 9 Monate. Und das ist nicht mehr quasi ein Auslandseinsatz im Sinne der neuen Definition, sondern klassische Bündnisverteidigung. Hier so ein bisschen beschrieben auf der Folie, was quasi die zukünftige Idee ist, was man an militärischen Strukturen haben will. Luft, Land, See, Cyber. Das ist auch quasi so der zentrale Bereich, wie das verstanden wird. Luftwaffe, Heer, Marine als die Klassiker. Dann hat man die Streitkräftebasis und inzwischen auf der gleichen Ebene den ganzen Bereich quasi Cyber, sogenannter Cybersicherheit. Jetzt lesen wir ja immer wieder, dass die Bundeswehr angeblich völlig unterfinanziert ist. Schrotthaufen, stahlgewordener Pazifismus und so weiter. Und jetzt gucke ich mir an, was wir ruinöser Sparkurs. Dann gucke ich mir an, was ich zum Beispiel im Verteidigungsausschuss an Vorlagen kriege, die beschlossen werden. Allein in der letzten Legislaturperiode sind Beschaffungsprojekte in der Gesamthöhe von 35 Milliarden Euro beschlossen worden. Jede Vorlage, die mehr wie 25 Millionen Euro kostet, muss dem Verteidigungs- und dem Haushaltsausschuss vorgelegt werden. Und wir haben praktisch jede Woche 2-3 mal 25 MIO-Vorlagen, über die dann jeweils abgestimmt wird. Letzte Woche wurde zum Beispiel das Transportflugzeug Herkules angeschafft. Ist im Grunde genommen ein altes Flugzeug. Die Begründung war in dem Fall ganz interessant, weil der A400M, ebenfalls ein Transportflugzeug, in dem Fall von Airbus, Herkules ist quasi US-amerikanische Rüstungsfirma, weil der deutlich später kommt und deutlich teurer wird, müsse man quasi ein Zwischenprodukt anschaffen und deshalb wird quasi der Herkules angeschafft. Das ist eines der Erlebnisse, die wir im Verteidigungsausschuss inzwischen regelmäßig haben. Die Beschaffungsprojekte sind deutlich später dran als geplant und sie kosten deutlich mehr, als vorgegeben wurde. Ein paar Beispiele. NH90 ist ein Transporthubschrauber, der schon vor einer Weile quasi angeschafft wurde. Und es ist jedes Mal so, dass diese Projekte, wenn sie angeschafft werden, sich quasi durch die Haushalte über die Jahre hinweg durchziehen. Das heißt, weitere Zuläufe sind dann und die werden quasi weiterhin finanziert. Und bei dem NH90 ist es so, dass dessen Gesamtkosten 1,1 Milliarden mehr ist und er 134 Monate später als geplant der Bundeswehr zugestellt wird. 134 Monate. Bei dem Panzer Puma, der besonders quasi für bewegliche Aktionen im Feld notwendig ist, sind es 57 Monate später und 1,23 Milliarden, die es ja mehr kostet. Beim Kampfhubschrauber Tiger, der insbesondere quasi für Kampfüberflüge notwendig ist, 80 Monate später und 534 Millionen mehr. Da kommt noch der Militärbus A400M, der 139 Monate später ankommt und 1,48 Milliarden mehr kostet. Und dann gibt es noch den berühmt-berüchtigten Eurofighter. Ja, auch der wird noch angeschafft zurzeit. Den gibt es noch und der wird immer noch angeschafft und der kostet insgesamt 6,7 Milliarden Euro mehr als geplant und wird 149 Monate später quasi ausgeliefert als geplant. Das waren jetzt nur die Zahlen, quasi die Verspätung und die quasi zusätzlichen Kosten beinhalten. Wir haben auch im Moment eine ganze Reihe von Beschaffungsprojekten, die für die quasi Bundeswehr zentral sind. Ein Beschaffungsprojekt fand ich besonders wichtig. Das war die Anschaffung der Drohne Heron TP. Offizielle Kosten 953 Millionen insgesamt. Und diese Drohne wird nicht gekauft, sondern sie wird geleast. Und es werden quasi dann Drohnen in Israel stationiert. Und von dort aus werden die dann in die Einsatzgebiete, zum Beispiel Afghanistan oder Mali, verbracht. Ich hatte jetzt einen Dienstreiseantrag gestellt und der ist auch genehmigt worden, dass ich diese Heron TP mir mal angucken darf. War dann nur dummerweise zu einem Zeitpunkt dort, als ich es dann doch nicht angucken durfte. Das war der Zeitpunkt, das haben einige mitbekommen, als Herr Liebermann dann zurückgetreten ist, weil der Stützpunkt Tel Nuf, auf dem die Heron TP stationiert sind, auf dem sind auch die Hermes-Drohnen der israelischen Armee stationiert und die israelische Verteidigungsministerin hat gesagt, da darf jetzt der Abgeordnete nicht drauf, weil es Vorgänge im Gaza gäbe, so war die Formulierung. Die Heron TP ist insofern sehr interessant, als dass sie eine sogenannte bewaffnungsfähige Drohne ist. Wir aber alle wissen, dass die bewaffnet ist. Und die SPD macht ja immer mal wieder Pirouetten und die Drohnenpirouetten sind inzwischen berühmt-berüchtigt. Sie haben nämlich vor der letzten Wahl gesagt, sie sind gegen bewaffnete Drohnen und haben jetzt einen Koalitionsvertrag unterschrieben, dass sie nach einer breiten gesellschaftlichen Debatte die bewaffneten Drohnen anschaffen wollen. Und die breite gesellschaftliche Debatte, da warten wir gerade alle drauf. Und jetzt fand die Beschaffung statt, eine 25-Mio-Vorlage. Und innerhalb der war dann dummerweise von technischer Bewaffnung die Rede. Und auch da wieder in der Geheimschutzstelle gab es Unterlagen, die konkret die Bewaffnung beschrieben haben. Was da stand, verrate ich euch jetzt nicht. Aber da stand quasi, wie die Bewaffnung aussieht. Und es war also offensichtlich, es wird eine bewaffnete Drohne angeschafft. Und als wir vor Ort waren und die angeguckt haben, war auch klar, die ist bewaffnet. Und jedes Mal, wenn wir die Industrievertreter, Airbus ist quasi der deutsche Teil, IAI, Israel, Airbus Industrie ist der israelische Teil, uns mit denen unterhalten, haben sie gesagt, über den Militär, also über die Bewaffnung dürfen wir mit ihnen nicht reden. Das andere schon. Also die Heron TP wird vermutlich im Laufe dieser Legislaturperiode eine Bewaffnung kriegen und dann wird sie Stück für Stück die Heron ablösen. Das ist die Drohne, die bisher im Einsatz ist. Das ist eine Überwachungsdrohne, die ziemlich genaue Bilder von dem Field quasi, von dem Schlachtfeld betreibt und quasi aufnimmt und damit quasi die jeweiligen Bundeswehrsoldaten begleitet werden. Ein Teil bei der gesamten Beschaffung ist, glaube ich, noch relativ wichtig, dass bei diesem Haushalt, der jetzt beschlossen wurde, ursprünglich 42,9 Milliarden, jetzt sind es inzwischen 43,2 Milliarden, weil das immer während der Haushaltsdebatten so ist, dass irgendwelche Lobbyisten bei der Großen Koalition nochmal irgendwas drauflegen, diesmal 323 Millionen. Und somit ist quasi der höchste Militärhaushalt, den diese Bundesrepublik je hatte, jetzt beschlossen worden. Als ich im Bundestag versucht habe, quasi das irgendwie zu skandalisieren, ist mir dann irgendwie eingefallen, dass ich die Frau Ursula von der Leyen als Raupe Nimmersatt bezeichne. Ja, das Problem ist, dass danach ein schöner Schmetterling draus wird. Das, trotzdem trifft das Bild, glaube ich, das Ganze sehr gut. Das Problem, was besteht, ist, dass das keinen interessiert, wie hoch diese Ausgaben da sind. Wir wissen inzwischen, dass Stuttgart 21 8,5 Milliarden, der BER 7,5 Milliarden kostet. Und dieser Verteidigungshaushalt hat mehrere Stuttgart 21s und mehrere BERs in sich drin. Und es sind genau, also die, es war, gab mal ein Projekt, diese Korvetten, die angeschafft wurden, wo jemand gesagt hat, das sind drei Elbphilharmonien, die da gerade eben verbraten werden. Das Verrückte ist, im Militärbereich läuft es und im Zivilbereich gibt es richtigerweise eine Debatte dazu. Und eigentlich ist es so, dass man da x von diesen Skandalprojekten am Laufen hat. Die Struktur ist ja jetzt allgemein bekannt geworden, dass Ursula von der Leyen ein Problem quasi hat, weil ihre ehemalige Staatssekretärin und Freundin Katrin Suder eine ganze Reihe von Firmen, darunter Airbus, McKinsey und so weiter, Beraterverträge rausgegeben hat. Und sie können uns im Verteidigungsausschuss nicht sagen, für was diese Beraterverträge zum Teil sind. Da gibt es dann solche Summen, dass man 1,5 Millionen Euro dafür ausgibt, eine Facebook-Seite aufzulegen. Das ist dann gleich zweimal drin im Haushalt. Und dann gibt es für ungefähr 500.000 Euro eine Beratung, wie Möbel angeschafft werden sollen. Dafür kriegt dann die Beraterfirma quasi 500.000 Euro, dass sie das macht. Und wir kriegen den freundlichen Hinweis, das sei dringend notwendig, weil nur diese Beraterfirmen in der Lage wären, quasi solche Beratungen vorzunehmen. Wir haben gesagt, das muss grundsätzlich beendet werden, diese Privatisierung quasi und diese Beraterverträge. Und es ist kurz davor, dass, wenn das Verteidigungsministerium da die Information nicht offenlegt, dass sie einen Untersuchungsausschuss an den Hals kriegen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, das sind solche Summen, die da in diesem Bereich quasi der Beraterverträge liefen, dass man im Grunde genommen sich das überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Und die hatten zum Teil, diese Berater, im Verteidigungsministerium selbst Büros, in denen sie quasi wie Offizielle aufgetreten sind. Und dann muss man sich das so vorstellen, dass zum Beispiel beim Projekt A400M wurde der Bereich Beratung bei Airbus dafür bezahlt, dass sie beraten, wie ihre Firma Airbus quasi die verschiedenen Durchläufe machen muss. Das heißt, man hatte im Grunde genommen genau an die Firmen, an die man die Projekte quasi eh rausgegeben hat, nochmal Beraterverträge rausgegeben und denen dann quasi fast staatliche Aufgaben gegeben. Nichts anderes wie ein Augias-Stall ist es, also eine riesengroße Versorgung von einer Reihe quasi von Beraterfirmen. Ich bin gespannt quasi, ob Ursula von der Leyen es überleben wird. Meine Befürchtung ist ja. Das ist mehr als Korruption, ja. Das ist im Grunde genommen, es ist ja nicht jemand von außen, der jemand anderes besticht, sondern man setzt jemand rein, der das dann gleich selber macht. Zentral bei diesen ganzen Ausgaben im Verteidigungshaushalt ist noch eine weitere Zahl, die sehr wichtig ist, nämlich wie viel davon wird in den investiven Bereich gegeben. Das sind im Haushalt 2017 9,5 Milliarden Euro gewesen, werden vermutlich beim Haushalt jetzt bis zu 13 Milliarden sein. Rein investiver Bereich heißt, das ist der Bereich, wo direkt diese Beschaffungsprojekte, die ich vorher benannt habe, beschafft werden. Und dann gibt es ja im Moment einen Begleiter des Verteidigungsministeriums, der den langsam für die langsam schwierig wird, das ist der Bundesrechnungshof. Weil die nämlich jedes Mal feststellen, dass da quasi die ganzen Abläufe allein in der Form, wie die Finanzen geführt werden, nicht korrekt sind. Und jetzt waren von den 9,5 Milliarden im Jahr 2017 900 Millionen einfach übrig. Wer irgendwas mal mit öffentlichen Haushalten zu tun hatte, weiß, am Ende des Haushaltsjahres verfällt es. Deshalb gibt es ja das Novemberfieber und da muss nochmal rausgehauen werden. Aber das Verteidigungsministerium ist ja was Besonderes, also kriegen die den einzigen Schattenhaushalt, den dieser Gesamthaushalt bekommen hat. Und sie dürfen quasi das Geld übertragen auf das nächste Jahr und können quasi aus diesem Haushalt dann weiter ihre Beschaffungsprojekte betreiben. Bisher war es immer so, dass wenn für einen Teil was nicht ausgegeben wurde, wurde es einfach in einen anderen Teil geschoben. Und jetzt hat man zusätzlich quasi diesen Schattenhaushalt. Wie viel da drin ist, wissen wir nicht. Wissen auch die Haushalter im Haushaltsausschuss nicht. Und wir kriegen die Zahl auch nicht. Das heißt, die Haushaltskontrolle ist quasi in dem Fall vollkommen hinfällig. Das Politische, wenn man sich quasi das nochmal hier anguckt, wie dieser Militärhaushalt gestiegen ist, ist es meiner Ansicht nach dringend notwendig, dass man mal endlich skandalisiert, für was Geld da ist und für was nicht Geld da ist. Und ich vergleiche das immer gern mit dem Bereich der Pflege, wo ich sehe, dass die Menschen viel zu wenig verdienen, viel zu wenig dort arbeiten und einfach insgesamt viel zu wenig Geld dort ist. Und sehe, wie im Bereich des Militärs eine ganze Reihe von Geldverbrennungsmaschinen laufen. Weil man muss sich ja das immer noch mal vorstellen, das wird, der investive Bereich wird für Waffen hergestellt und wenn die eingesetzt werden, sind sie weg. Also rein ökonomisch ist das ja noch mal was, also völlig unabhängig von dem ganzen anderen Bereich ist das was besonders Unsinniges. Genau, ich war jetzt gerade dabei bei dem Bereich, wie der Militärhaushalt steigen soll und da wissen wir ja, dass es diese 2%-Vereinbarung der NATO gibt. Und die besagt, wenn wir die hochrechnen würden, das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, wären das, also bei heutigem Stand 60 Milliarden, wenn das sich weiter quasi so steigert, wären es ungefähr 70 bis 80 Milliarden. Und dann hat die Bundesregierung eine einvernehmliche Vereinbarung getroffen, dass sie ein sogenanntes 1,5%-Ziel anstreben. Und das ist in den Anlagen des Fähigkeitsprofils sehr genau formuliert. Also für welche Bataillons, wann, wie viel Geld und für welche Rüstungsprojekte, wann, wie viel Geld ausgegeben werden soll. Ziel ist jedenfalls, bis zum Jahr 2025 auf die Zahl von 60 Milliarden Euro zu kommen. Und das Interessante ist tatsächlich, dass das ein leider sehr realistischer Plan ist, wie er in dem Fähigkeitsprofil drinsteht. Und dass diese Zahl 60 Milliarden für den Militärhaushalt in dieser Steigerung, wie sie hier auf der Folie drauf ist, Stück für Stück angestrebt werden soll. Politisch heißt es, Sie setzen tatsächlich das 2%-Ziel, und das hat sowohl Angela Merkel als auch Ursula von der Leyen, als auch Scholz, der Finanzminister, Olaf Scholz, haben das alle formuliert. Sie bekennen sich zu dem 2%-Ziel, indem Sie ein 1,5%-Ziel quasi umsetzen, und Sie kämpfen dafür, dass quasi innerhalb der NATO auch die anderen Staaten das machen. Das ist so, dass wir also damit rechnen müssen, dass die nächsten Jahre quasi diese bis zu 60 Milliarden erreicht werden. Vielleicht einfach nochmal, wie das dann auch beworben wird. Ich habe nochmal mehr auf der Homepage der Bundesregierung, des Bundesverteidigungsministeriums, den Bereich Rüstung angeguckt. Und da heißt dann als Überschrift, das gepanzerte Herz wird größer und digital. Das ist quasi so die Grundidee, die dahinter steckt. Und eine handlungsfähige Bundeswehr ist auf modernste Ausrüstung und Material angewiesen. Und das Verteidigungsministerium setzt sich daher dafür ein, dass deutsche Soldaten eine zuverlässige militärische Ausstattung an die Hand bekommen, um ihren Aufgaben nachzukommen. Das ist die politische Vorgabe. Und was natürlich klar ist, es wird nicht direkt von Aufrüstung gesprochen, wobei die ersten Presseberichte durchaus in die Richtung gehen. Ich habe einen schönen Pressebericht gefunden mit der Überschrift Bundeswehr rüstet auf. Sonst eigentlich tabu. Wir kriegen im Bundestag immer zu hören, wenn wir von Aufrüstung reden, das sei Ausrüstung allein. Das hat mit Aufrüstung überhaupt nichts zu tun. Und das, was wo es jetzt diese Überschrift gibt, ist insofern interessant, als dass nämlich genau das eine quasi von den vier Kompanien ist, die jetzt in Hartheim stationiert werden soll, die im Rahmen quasi dieser Aufrüstung, die ich vorher beschrieben habe, beim Fähigkeitsprofil neu aufgebaut wird. Und genau, ja, die Bundeswehr rüstet auf und es wird dieses neue 6. Panzerbataillon quasi dort aufgestellt, ist im Grunde genommen quasi ein Symbol für das, wie diese Aufrüstung im Moment läuft. Vielleicht abschließend noch eine Bemerkung, wie diese Debatten im Bereich Militärpolitik im Moment immer laufen. Wir haben die Situation, dass im Grunde genommen ein Skandal nach dem nächsten sich in dem Bereich jagt und wir im Moment gerade uns damit beschäftigen, dass es sehr gute Recherchen von Taz, Focus und Welt gibt, dass es ein rechtes Netzwerk innerhalb der Bundeswehr gibt, wo sich eine ganze Reihe von Aktivitäten beim Kommando Spezialkräfte konzentrieren, von Schweinswurf über Hitlergruß und so weiter. Und eine zentrale Figur, der Pascal D., dort offensichtlich quasi bis heute von der Bundeswehrführung geschützt wird. Das ist quasi ein Bereich, der läuft, wo das Verteidigungsministerium bis heute so tut, als ob es da keinen Skandal gibt. Also die Antwort im Ausschuss war, das sind Mutmaßungen. Ich habe die Artikel alle drei gelesen und muss sagen, es war hervorragend recherchierter Journalismus mit ganz genauen Benennungen, wer, wann, wie, was innerhalb von diesem Netzwerk. Da gibt es einen Verein, der damit zu tun hat, der heißt Uniter e.V. und so weiter. Das ist ziemlich eindeutig belegt. Und dann haben wir die Situation, dass Ursula von der Leyen jetzt quasi versuchen muss, mit diesen Beraterverträgen das irgendwie vom Hals zu kriegen, weil sie jetzt sagt, man würde das aufs Notwendige reduzieren und sie hätte de facto damit gar nichts zu tun. Was natürlich nicht stimmt, weil sie hat diese Staatssekretärin, die das gemacht hat, reingeholt und die ist von McKinsey gekommen und ins Verteidigungsministerium und ist noch zu McKinsey zurückgegangen. Also es ist ein bisschen zu offensichtlich, aber das sind quasi so zwei dieser Bereiche, mit denen sie gerade zu tun hat. Und die schwierige Aufgabe, die wir haben, ist in diesem Kontext deutlich zu machen, der Skandal an sich der Bundeswehr, der gerade läuft, ist diese Aufrüstung. Weil es ein unglaubliches Hochfahren des Militärhaushaltes gibt. Und dann muss man ja noch wissen, dass bei diesen ganzen Beschaffungsprojekten, von denen hier ja nur andeutungsweise die Rede war, wenn die da sind, werden die auch exportiert. Das heißt, der gesamte Bereich des Exports wird nochmal hochgefahren werden. Und das heißt, auch da wird es quasi eine Reihe von Folgewirkungen von dieser Steigerung von dem Militärhaushalt geben. Und deshalb ist es meiner Ansicht nach absolut zentral, dass wir hier vom IMI-Kongress, aber auch insgesamt deutlich machen, wir wollen diese Aufrüstung nicht. Und wir wollen, da gibt es ja die schöne Kampagne Abrüsten statt Aufrüsten, wir wollen, dass diese Gelder vom Grundsatz woanders reingesteckt werden. Und es ist völlig klar, was man mit diesen Geldern machen will. Man will eine quasi insbesondere Richtung Osten orientierte, aufgerüstete Bundeswehr, die, wenn ich mir quasi die Manöver angucke, wie Trident Juncture, was in Norwegen stattgefunden hat, mit einem klaren Profil, was da passiert ist bei diesem Manöver. Oder ich war mit dem Verteidigungsausschuss im Gefechtsübungszentrum in der Kolblitz-Sötzinger Heide und dann haben sie uns vorgeführt, quasi einen Kampf von blauen Einheiten gegen rote Einheiten. Die Roten waren natürlich die Gegner und die Blauen haben natürlich gewonnen, aber die Blauen haben was gemacht, was sie ganz offen uns bestätigt haben, die haben nämlich angegriffen. Also die Bundeswehreinheiten haben ein Dorf in diesem Szenario, was uns vorgeführt wurde, haben die quasi dieses Dorf eingenommen und angegriffen. Sie waren die Angreifer. Und das ist immer insofern wichtig, als dass quasi das, was ja offiziell drüber liegt, ist Bundeswehrverteidigungsarmee und so weiter. Also die ganz konkreten Szenarien, was dort zum Beispiel geübt wird, ist Häuserkampf, was dort geübt wird, ist, also wie die Bundeswehr konkret quasi da dieses Dorf erobert. Das sind einfach ganz konkrete Angriffsszenarien und das ist auch nicht strittig. Und es sind auch nicht mehr solche Aussagen strittig, wie dass man mit Einsätzen der Bundeswehr Zugang zu Rohstoffen hat. Ein Herr Löbel, CDU-Abgeordneter aus Mannheim, hat bei einer Kontroverse zwischen ihm und mir ganz offen gesagt im Plenum, selbstverständlich setzen wir Militär dazu ein, um Rohstoffe, den Zugang zu Rohstoffen zu sichern. Wo liegt das Problem? Das ist inzwischen die Gemengelage und deshalb müssen wir gucken, dass wir möglichst stark gegen diese Aufrüstung was tun. Und der IMI-Kongress soll Teil quasi der Aufklärung über diese Aufrüstung sein. Ich danke euch.